Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es um einen Essay von Frank Witzel, der für eben diesen Text den Wortmeldungen Literaturpreis erhält. Und wir stellen zwei Romane vor. Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen heißt der erste. Er stammt von Dana Grigorcia, die vielfach ausgezeichnet worden ist, unter anderem mit dem Schweizer Buchpreis. Und es geht um den Roman Die Abenteuer des Caleb Williams. Geschrieben hat das Buch William Godwin, der Vater von Mary Shelley, die mit ihrem Roman Frankenstein weltberühmt geworden ist. Im Studio ist Nora Karches. Die Autorin Dana Grigorcia ist Jahrgang 1979. Geboren wurde sie in Bukarest, sie lebt aber seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Zürich und sie schreibt ihre Bücher seit über 20 Jahren auf Deutsch. Für ihren letzten Roman mit dem Titel »Die nicht sterben« hat sie den Schweizer Buchpreis erhalten. Jetzt gibt es ein neues Buch, »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen« heißt er. Sieglinda Geisel hat Dana Grigorcias fünften Roman gelesen.
In Dana Grigorcias Roman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen« gibt es zwei Hauptfiguren. Die eine lebt in der Gegenwart. Die Schweizer Schriftstellerin Dora ist zum Schreiben nach Ligurien gefahren, für die Arbeit an einem lange geplanten Künstlerroman. Dieser Roman im Roman spielt 100 Jahre früher in New York. Der fiktive Bildhauer Constantin Avi ist die zweite Hauptfigur. Nicht zufällig trägt er den Vornamen seines berühmten rumänisch-französischen Kollegen Constantin Brâncuș. In Doras Roman reist Avi im Jahr 1926 von Paris nach New York. Im Gepäck hat er eine Vogelskulptur, die er zu seinem Leidwesen verzollen muss. Die Zollbeamten können in dem Stück Metall keinen Vogel erkennen.
»Das ist auch kein Vogel«, sagte Konstantin. »Das ist der Flug eines Vogels.«
Was ist Kunst? Diese Frage spielt Dana Grigorcia an ihren beiden Figuren durch, dem Bildhauer und der Schriftstellerin. Lesend schaut man Dora beim Schreiben zu.
Wörter flogen ihr zu, Sätze, Rhythmen. Sie schrieb sich in einen Rausch. Ein schneller Tanz in heimlicher Freude über ihre Allmacht, jeden Akkord und auch jeden Schritt in diesem Raum vorherbestimmt zu haben.
Die Kapitel, die Dora beim Verfassen des Romans zeigen, wechseln mit Kapiteln, die erzählen, was in diesem Roman geschieht. Man pendelt hin und her zwischen dem Ligurien der Gegenwart und dem New York der 1920er Jahre. Auf der einen Seite der ungebundene Künstler Konstantin, der sich in die Fotografin Lidi verliebt. Auf der anderen Seite die Schriftstellerin Dora, die Balance halten muss zwischen Kunst und Kind. Denn Dora ist nicht allein nach Italien gereist, sondern in Begleitung ihres 8-jährigen Sohns und dessen Kindermädchen. Doras Leichtigkeit beim Schreiben bestimmt den Erzählton des ganzen Buchs. Das alles liest sich so lockerflockig, dass die Sätze schwerelos an einem vorübergleiten, ohne je an Tiefe zu gewinnen. Gelegentlich nähert die Erzählung sich dem Kitsch, vor allem in den Dialogen.
»Liebst du mich, Konstantin?« fragte sie unverhofft mit fiebrigem Blick. Und er zog sie unter sich und sagte, »Ja, Lidi, ja, ich liebe dich. Und mir ist, als hätten wir uns schon immer gekannt.«
Den letzten Satz sagt eine andere Figur auch in der Gegenwartserzählung. Das ist kein Versehen, sondern Prinzip. Denn das Spiel mit Oberflächenspiegelungen ist typisch für das Verhältnis der beiden Romanwelten. Das weiße Hütchen des Kindermädchens in Ligurien sitzt in New York auf dem Kopf einer Stummfilmdiva. Der Name des New Yorker Filmproduzenten Arturo gehört in Doras Hotel einem weißen Pudel und so weiter. In beiden Romanwelten geht es um Kunst.
Inwiefern speist sich Kunst aus dem Leben? Und was gibt die Kunst dem Leben zurück?
So Doras leitmotivische Frage. Beim Thema Kunst allerdings folgt in diesem Roman ein Gemeinplatz auf den anderen. Konstantin pocht auf Unabhängigkeit.
Meine Kunst ist keinem profanen Ziel unterstellt. Ich will niemandem gefallen.
Er, dem die Einsamkeit des Künstlers nicht fremd ist, betrachtet seine Kunstwerke als seine Kinder. Die Frauen in diesem Roman haben einen ganz anderen, betont lebensfreudigen Zugriff.
Wozu noch Kunst, wenn nicht um die Sinne zu schärfen für ein gutes und schönes Leben?
So Dora an ihrem ligurischen Schreibtisch. Lidi wiederum gibt in einem New Yorker Gericht über Konstantins Kunstwerk zu Protokoll.
Es spricht meinen Sinn für Schönheit an, gibt mir ein Gefühl für Freude.
Mit den Argumenten der Schönheit und der Freude verweist Lidi in ihrem Plädoyer auf den Kunstcharakter der Skulptur. Denn Doras Künstlerroman endet mit einem Prozess. Konstantin Avi klagt gegen die Zollbehörde, die seinen Vogel bei der Einreise nicht als Kunst anerkennen wollte. Für diesen Prozess gibt es ein historisches Vorbild. So erfährt man in einem Interview mit Dana Gregorcza auf der Verlagswebsite. Auch Konstantin Brenkusch hatte seinerzeit in New York auf die behördliche Anerkennung einer seiner Vogelskulpturen geklagt. Sie habe einen unterhaltsamen Roman über ein ernstes Thema schreiben wollen, so die Autorin. Der Vorwurf der mangelnden Flughöhe zielt womöglich am Anspruch des Romans vorbei. Manchmal spürt man durchaus Ironie und hat für einen Moment den Eindruck einer Parodie auf die Königsdisziplin des Künstlerromans. Sollte dies zutreffen, scheitert die Parodie allerdings an ihrer Trivialität.
Sieglinde Geisel über Dana Grigorczas Roman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen«. Penguin Verlag, 224 Seiten, 24 Euro. Der englische Sozialphilosoph William Godwin, geboren 1756, ist bei uns praktisch unbekannt. Die Frauen in der Familie, die kennen wir besser. Seine Ehefrau war die erste Frauenrechtlerin Englands. Und die Tochter Mary Shelley hat den epochalen Roman Frankenstein geschrieben. Peter Urban Halle hat sich William Godwins Roman Die Abenteuer des Caleb Williams angesehen und ordnet ihn in den historischen Kontext ein.
Romane mit einer Botschaft sind meist schwer zu ertragen. Sie müssen schon mehr bieten als nur die Message. Godwins Werk, Die Abenteuer des Caleb Williams, 1794 erschienen, ist ein Roman mit einer Botschaft. Er soll seine politischen Ansichten illustrieren. Godwin glaubte an die Vernunft, er war ein Verteidiger des freien Willens und brandmarkte soziale Ungleichheit und die, Zitat, Tyrannei des Reichtums. In der Vorbemerkung zum Roman schreibt er:
Die Frage nach den bestehenden sozialen Verhältnissen, den Dingen, wie sie sind, ist die interessanteste. Inzwischen wissen die Philosophen, dass der Geist und Charakter einer Regierung in jede Gesellschaftsschicht eindringt. Diese Wahrheit sollte man den Menschen nahebringen.
Es ist eine Erkenntnis, die noch heute gilt, und zwar nicht nur in Diktaturen. Aber über die politische Botschaft hinaus wollte Godwin eine spannende Erzählung schreiben. Der Roman sollte auch als reine Abenteuergeschichte funktionieren, wie der Übersetzer Alexander Pechmann in seinem Nachwort hervorhebt. Das Buch besteht aus drei Teilen. Ich-Erzähler ist der begabte Bauernsohn Caleb Williams, Sekretär des feinsinnigen, aber schwermütigen Landadligen Fernando Falkland. Dessen Nachbar, der ebenso reiche wie rohe Barnabas Turrell, eifersüchtig auf Falklands Beliebtheit, macht diesem das Leben zur Hölle. Turrell ist ein regelrechtes Ekelpaket, skrupellos, grausam und intrigant. Als er unversehens ermordet wird, fällt der Verdacht auf Falkland, der aber aufgrund seines redegewandten Plädoyers freigesprochen wird. Dann ändern sich überraschend die Rollen. Falklands junger Sekretär Williams kann seine Wissbegierde und seinen Wahrheitsdrang nicht zügeln. Er verdächtigt seinen Herrn. Und tatsächlich, Falkland gesteht ihm den Mord. Doch das darf die Welt nicht erfahren. Aus Sorge um seinen guten Ruf, den er mit allen Mitteln verteidigen will, bringt Falkland den jungen Mann ins Gefängnis. Williams kann zwar entkommen und flieht nach London, wird aber von einem Bösewicht gejagt, den Falkland beauftragt hatte. So wird aus dem Jäger, nämlich Williams, der seinen Herrn in die Enge getrieben hatte, der Gejagte. Es wird eine regelrechte Treibjagd auf ihn veranstaltet. Am Ende kommt die Wahrheit ans Licht, die im Grunde für beide weder befriedigend noch befreiend ist. Falkland ergibt sich todkrank seinem Schicksal, aber auch Caleb Williams endet verbittert. Er verzweifelt an einer Gesellschaft, die Gerechtigkeit vorspiegelt, aber korrupt ist und in der nicht der Geist, sondern das Geld bestimmt. Somit ist der ganze Roman eine einzige Anklage gegen die politischen Verhältnisse, die ungerechte Behandlung von Gefangenen und den unmenschlichen Umgang mit dem einfachen Volk.
Gott sei Dank, ruft der Engländer, haben wir keine Bastille. Gott sei Dank, dass bei uns niemand bestraft werden kann, der kein Verbrechen begangen hat. Gedankenloser Wicht. Ist dies ein Land der Freiheit, wo Tausende in Ketten und Kerkern schmachten? Geht, ihr ignoranten Narren, und besucht eure Gefängnisse. Seht ihre ungesunden Verhältnisse, ihren Schmutz, die Tyrannei ihrer Wärter, das Elend ihrer Häftlinge.
Edgar Allan Poe fand den Roman vorbildlich. Godwin weiß, wie er die Neugier der Leser steigert. Oft sagt er am Ende eines Kapitels etwas Bedrohliches voraus, ohne es konkret zu benennen. Dadurch erhöht er die Spannung. Und die Anhäufung von Schreckensworten hat etwas Magisches. Von beidem hat sich ein Howard Philip Lovecraft sicher inspirieren lassen. Auffällig ist das Fehlen einer Liebesgeschichte. Die beiden Hauptfiguren Williams und besonders Faulkner werden von Frauen umschwärmt, aber sie selbst ignorieren alles Weibliche. Im Unterschied zum Schauerroman allerdings geht es Godwin nicht um unerklärliche Schrecknisse, sondern um die Wirklichkeit. Wir befinden uns in einem Land, in dem es allgemeingültige Gesetze gibt, die aber durch Geld und Einfluss nach Gutdünken umgedeutet werden können. Insofern ist Godwin eher mit einer Autorin wie Anne Radcliffe verwandt, die stets die Wahrscheinlichkeit als gültigen literarischen Maßstab verstand, als mit einem Horace Walpole, der die sogenannte Gothic Novel begründete. Godwins Buch wurde schon 1795 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Die hier vorliegende Neuübersetzung erschien bereits 2006 im aufgegebenen Kleinverlag Achilla Presse, war aber seit Jahren nicht mehr lieferbar. Das Nachwort von Mary Shelley ist leider nicht viel mehr als ein trockenes Aufzählen der väterlichen Lebensstationen. Für die Neuausgabe hat Alexander Pechmann seine Übersetzung überarbeitet. Abgesehen von einigen Jargon-Anglizismen wie Sinn machen oder nicht wirklich, ist sie herausragend und meistert die zeittypisch umständliche Ausdrucksweise genauso wie den unerschöpflichen Wortreichtum des Originals.
Peter Urban Haller hat William Godwins Roman Die Abenteuer des Caleb Williams vorgestellt. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Alexander Pechmann. Steidl Verlag, 480 Seiten, 34 Euro. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für Kurztexte ist einer der wichtigsten Preise, die es im deutschsprachigen Raum für Essays gibt. Dieses Jahr erhält den Preis Frank Witzel. Er war bei mir im Studio und ich habe ihn gefragt, der Titel Ihres Essays lautet Die Möglichkeit einer Mickey Maus. Wie ist dieser Titel zustande gekommen?
Ja, die Mickey Maus hat natürlich eine Bedeutung in dem Text. Sie wird zu einer Symbolfigur, die eigentlich über das Mickey-Maus-hafte Lustige hinausreicht. Und ich glaube, gerade diese Ambivalenz, dass man eine Figur, die uns allen sehr vertraut ist, die man aus dem Comic kennt, dass die etwas Tieferes bekommt, vielleicht sogar etwas Morbides, Trauriges. Es geht ja in dem Text um jemanden, unter anderem, es geht um verschiedene Formen des Abschieds, aber im Zentrum steht schon eine Person, ein Mann, Anfang 60, der eine Mickey Maus baut. Das gehört zu seinem Hobby, aus Lego verschiedene Figuren zu bauen. Und er wird krank und wenn diese Person nicht mehr existiert, dann existiert tatsächlich auch eine Möglichkeit dieser Mickey Maus nicht mehr.
Bleiben wir vielleicht erstmal beim Abschied. Es gibt eine Zeile aus den Sonetten von Rilke, die Sie zitieren in Ihrem Essay, die heißt: Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter dir. Was hat Sie fasziniert an dieser Zeile?
Ja, diese Zeile begleitet mich tatsächlich schon mein halbes oder dreiviertel Leben, weil ich sie sehr früh entdeckt habe. Ich beschreibe das auch als jugendlicher Melancholiker, habe ich Rilke gelesen. Ich lese immer noch Rilke und man kann Rilke gar nicht genug lesen, weil doch sehr viel in ihm steckt. Dann ist mir aber jetzt bei dem erneuten Nachdenken über Abschied diese Zeile natürlich eingefallen und mir ist aber zum ersten Mal aufgefallen, dass in dieser Aufforderung irgendeine Unmöglichkeit steckt, ein Widerspruch. Und das ist eigentlich das Interessante oft an Literatur. Man liest etwas, meint es zu verstehen und nach Jahrzehnten liest man es nochmal, obwohl einen diese Zeile immer wieder begleitet. Ich habe die wahrscheinlich öfters mal so zitiert oder zumindest für mich gedacht. Und dann stoße ich drauf, Moment, in einer praktischen Umsetzung, wie soll ich das denn machen, dem Abschied voraus sein? Wie soll ich das denn in einer Beziehung zu einem anderen Menschen tatsächlich probieren, dem voraus zu sein. Das heißt, man muss sich mit dem Scheitern auch gleichzeitig auseinandersetzen oder für sich selbst eine Möglichkeit finden, mit diesen paradoxen Anforderungen umzugehen.
Ja, das ist interessant, was Sie sagen, weil das findet sich auch darin wieder, wie Sie über Literatur und über das Schreiben sprechen. Also ich habe mir die Stelle notiert, dass Sie sagen, gäbe es diese Unzufriedenheit auch dann, wenn ich nicht versuchen würde, über etwas zu schreiben. An anderer Stelle, es sind die nicht vollzogenen Abschiede, die unser Leben wie ein Gitternetz überlagern. Im Schreiben versuche ich, dieses Gitternetz in Sprache zu übertragen, bis ich merke, dass genau das nicht gelingen kann. Und da habe ich mich gefragt, Sie gehen in Ihrer Arbeit auf, aber gleichzeitig muss es diese Reibung geben, offenbar, damit Sie schreiben können.
Es ist einfach meine Erfahrung über die vielen Jahre, die ich jetzt schreibe, dass diese Erkenntnis, nie zu dem vordringen zu können, was man eigentlich formulieren möchte, weil sich die Sprache dann doch als komplexer, aber auch teilweise unzugänglicher erweist. Also, dass man eine Gewissheit hat, aber die ist nicht ausformuliert. Sobald man sie aber ausformuliert in Sprache, löst sich auch diese Gewissheit auf. Und wer schreibt, hat sich praktisch beständig damit auseinanderzusetzen. Aber mittlerweile erlebe ich das nicht mehr als ein Scheitern oder als ein so grundlegenden Zweifel, dass ich meinen Beruf in Frage stellen würde, sondern das ist Teil dessen und ich nehme das mittlerweile gelassen, teilweise auch freudig als Herausforderung an. Aber viele Jahre hatte ich das Gefühl, das stellt mein Tun auch an sich in Frage. Ich müsste da eine Lösung finden. Und ich konnte noch nicht diese Ambivalenzen aushalten. Und deswegen habe ich, glaube ich, ein gutes Gespür dort, wo Ambivalenzen auftauchen, wie in diesem Rilke-Satz, dass man die eben aushalten muss, ohne sie aufzulösen.
Jetzt ist es so, Sie schreiben über Abschiede von Menschen, Sie schreiben aber auch über Abschiede von Büchern. Was ist anders bei Abschieden von Büchern? Ich erinnere mich, dass Sie schreiben, dass Sie eben schlecht Abschied nehmen können von Büchern, diese Bücher dann in den Keller tragen, um sie mal nicht mehr im Blick zu haben und dann aber erleichtert sind über den Wasserrohrbruch, der den Gang zur Papiertonne notwendig macht. Das ist ja ein Abschied in Schritten.
Eigentlich drücke ich mich um den Abschied und dann wird mir der Abschied durch den Wasserrohrbruch abgenommen und ich merke, dass auch im Abschied etwas Positives sein kann, eine Erleichterung, dass man Raum schafft für etwas Neues und die Bücher sind eben so ein Symbol. Tatsächlich geht's mir dann immer wieder so, aber das ist, glaube ich, auch so etwas Selbsterfüllendes. Sobald ich ein paar Bücher weggegeben habe, fehlt mir ausgerechnet dieses Buch oder muss ich da dringend etwas nachschauen? Das ist jetzt etwas, was mir gerade einfällt, was sehr gut eigentlich zu der Mickey Maus passen würde, was aber nicht mehr in dem Essay Platz gefunden hat oder ich habe gar nicht dran gedacht. Ich vermisse eigentlich am stärksten meine alten Mickey Mouse Hefte, die ich dann mal irgendwann, als ich so ein bisschen älter war, so 12, 13, hatte ich eine sehr große Sammlung und die habe ich dann einfach irgendeinem Freund geliehen, dann hat man sich nicht mehr gesehen und auf diesem Weg sind die verschwunden. Und heute denke ich oft an diese verschwundenen Hefte zurück. Auch weil in der Kindheit man ja ein ganz anderes Zeitgefühl hat, wie lange ich oft da diese Bilder betrachtet habe. Das hat so einen ganz starken Eindruck. Und ich denke, wenn ich die heute noch mal betrachten könnte, dann könnte ich mich da, ähnlich wie Proust Madeleine, anschließen an eine verlorene Zeit. Aber gleichzeitig denke ich, dass dieses Wegsein, dieser Verlust auch etwas Positives hat und meine Fantasie dann zu solchen Texten anregt.
Frank Witzels Text Die Möglichkeit einer Mickey Maus wird in Buchform Anfang Juni im Verbrecherverlag erscheinen. Die Seitenzahl wird etwa 72 Seiten betragen und der Preis 16 Euro. Wer schon vorher einen Blick in den Text werfen will, auf der Homepage des Wortmeldung Literaturpreises lässt sich das PDF herunterladen. Heute Abend ab 20:30 Uhr hören Sie hier im DLF die Lesezeit. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.